initiated.
Let's go!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. An dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Hallo Johann.
Guten Tag. Ja, wir hatten jetzt erst den riesigen Patch 9.10. Da sprechen wir mal so über unsere Eindrücke, wo die ganzen Changes jetzt tatsächlich mal in-game sind. Es gab Ankündigungen zu Map-Changes, neuen Banger-Skins. Wir packen das so und werfen noch ein kleines Auge auf den eventuellen Neon-Nerf, der jetzt eigentlich kommen soll. Red Bull Homeground wurde gespielt, noch einige andere Turniere, wir springen rein.
Wir sprechen ja als allererstes über unsere Eindrücke zu Patch 9.10, der Big Boy Patch, den wir jetzt seit langem mal wieder gekriegt haben. Und es hat sich viel geändert, aber so im Alltäglichen, da merkt man schon, aber es ist jetzt nicht die krasseste Änderung. Wir wollen alles mal so ein bisschen durchgehen. Fangen wir an, Johann, mit der neuen gebufften Phantom. Was sagst du dazu?
Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich muss sagen, also eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es gut für mich auch insbesondere, weil ich ein Phantom-Spieler bin und auch hier schon mehrfach gesagt habe, dass es eigentlich die bessere Waffe ist vor diesem Buff, ja?
Ja.
Weil du einfach in viel mehr Situationen kommst, wo die Phantom überlegen ist, und jetzt mit diesem Buff ist es einfach die klar bessere Waffe. Auch klassischer Riot-Double-Buff hier, ne? Also erstmal wurde ja dieser dritte Schadenskorridor einfach komplett weggenommen, ja? Das ist ja nur ein klarer Buff, ja? Und der erste Schadenskorridor wurde erweitert. Und insbesondere dieser Change mit dem erweiterten ersten Schadenskorridor ist unfassbar. Also von 15 auf 20 Meter machst du jetzt immer auch One-Shots mit der Phantom. Es ist unglaublich, in wie vielen Situationen die Phantom absolut in jedem Aspekt der Wende wirklich überlegen ist. Ja?
Ja.
Die Schüsse kommen schneller raus, du hast weniger Recoil, Reset, ja, du hast keine Bullet Tracers. Es gibt einfach kaum Argumente für eine Vandal, ja?
Ja. Und
wirklich auch nur auf so sehr, sehr weiten Maps oder auf Abyss, wo es viele Headshot-Angles oder Head-Glitch-Angles gibt, ne? Da ist die Vandal vielleicht noch ein bisschen besser, aber es ist wirklich unglaublich, in wie vielen Situationen die Phantom jetzt klar überlegen ist. Und das ist auch keine, da kann man auch nicht differenziert drüber diskutieren. Ne?
Nee.
Sie ist absolut besser in jeder Hinsicht.
Ja, es ist richtig krass. Ne? Klar, dieses One-Tap-Potenzial hast du nicht mehr, aber ein 140er ist fast ein One-Tap, und in vielen Situationen, wenn eine Runde schon weiter fortgeschritten ist, ist es halt auch oft der One-Tap, selbst wenn es nur 140 Damage macht. Und ja, wer eine Vandal spielt, ist fett getrollt im Moment. Also ich glaube nicht, dass es so bleibt, weil die Phantom ist viel zu krass. Also ich habe in manchen Situationen halt Phantom gespielt, der Spray-Transfer geht mit einem 156er Headshot rein, auch über eine Distanz, wo man wirklich dachte, okay, das war jetzt noch in diesem Korridor. Hat mich sehr, sehr gewundert an manchen Stellen. Und ja, du musst Phantom spielen. Du musst einfach im Moment Phantom spielen. Ich dachte schon, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, die Vandal irgendwie so 100 günstiger zu machen, um irgendwie noch ein Argument für die Vandal zu liefern, weil ich spiele jetzt Vandal nur, wenn ich mir denke, ich habe mal wieder Bock, einen One-Tap zu geben. Aber wenn man wirklich überlegt und wenn man wirklich das Spiel gewinnen will, dann muss man einfach Phantom spielen. Es gibt keine andere Wahl.
Ja, und man muss sich auch so ein bisschen von diesem negativen Gefühl lösen, wenn man jetzt den 140er-Ding dann macht und keinen Kill bekommt, ja. Es ist halt so einfach zu denken, hätte ich eine Vandal, hätten wir die Runde gewonnen, ja. Aber diese positiven Beispiele, wo du sicherlich keinen Kill oder kein Bullet getroffen hättest mit einer Vandal, daran erinnert man sich nicht so, ne? Diese Momente. Und ich glaube, man muss einfach die schlaue Entscheidung treffen und das nur noch Phantom spielen, egal in welcher Situation.
Ja, es führt kein Weg mehr dran vorbei. Vielleicht noch kurz zu den anderen Waffen-Changes. Es wird ja Run and Gun in Anführungszeichen wieder so ein bisschen genervt. Merke ich jetzt nicht so viel von. Finde ich aber gut, dass es halt schwieriger ist, im Laufen zu schießen. Ne? Also davon mal ganz abgesehen. Bei den Pistols merkt man, dass die Classic echt so ein bisschen nachgelassen hat. Aber insbesondere bei den anderen Pistols, so Frenzy besser, Ghost ein bisschen schlechter. Das hat alles schon Sinn gemacht und fühlt sich sofort gut an, finde ich.
Das ist richtig. Wir haben aber auch schon letzte Woche darauf verwiesen, dass diese Zahlen, die da verändert worden sind, wirklich nicht so entscheidend waren. Ja, das ist irgendwie so fast im einstelligen Prozentbereich bis zu 10-15%, was da an Run-and-Gun-Inaccuracy jetzt dazugekommen ist. Das ist jetzt nicht die Welt. Ja, das ist jetzt nicht die Welt und Run-and-Gun ist jetzt nicht raus aus dem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich manche Headshots mit der Ghost mir immer fange, wenn die Leute also wirklich nicht zum Stehen kommen, ja,
ja.
Fange ich mir instant mit der Ghost. Es ist wirklich unglaublich. Naja, das ist jetzt meine Erfahrung. Ich finde, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, insbesondere bei der Ghost halt. Aber ja, grundsätzlich die Herangehensweise, das noch weiter anzugehen, noch in der Zukunft weiter zu beobachten, finde ich gut. Und auch dieser Change geht ja in die richtige Richtung, auch wenn es wenig ist, in Anführungszeichen.
Absolut. Kommen wir zur nächsten riesigen Änderung, nämlich der neue Schildtyp, das regenerative Schild, das Regen Shield ist da und das bringt natürlich einiges durcheinander und hat für viele Fragezeichen gerade bei Spielerinnen und Spielern gesorgt, die lange nicht gespielt haben und auf einmal reinkommen und sich wundern, hä, ich kann jetzt 3 Schilde kaufen, was ist das denn und was ist dein Gefühl dazu, Johann?
Also ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass es ziemlich schlecht ist und eigentlich eine Falle ist. Ich muss die Aussage also minimal revidieren. Es ist in der Pistol Round kann es halt wirklich so ein Cheese Buy sein, wenn du denkst, jemand ist schon angeschossen, der Regent das und entry dann nochmal oder so und dann hast du es nicht drauf, dass das Schild dann schon weg ist. Der Situation ist es gut und insbesondere in den frühen Kaufrunden, ja. Gegen eine Anti-Bonus, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Viele Leute kaufen es halt aber auch in der Anti-Eco, ja? Und alle Leute sagen, in der Anti-Eco dieses Schild zu kaufen, das ist für mich genau die Falle, in die man jetzt reintappt. Ich finde, man braucht unbedingt ein Full Shield in der Anti-Eco wegen dieser Long-Range-Sheriff-Dings. Ja, man überlebt doch relativ häufig mit noch 5 HP, wenn dieser 145er-Ding von der Sheriff reinkommt. Und diese Situation, jetzt sich mit einem Regen-Shield kaputt zu machen, boah, das finde ich richtig schlecht. Also, ist gar nicht mein Ding. Und ich bin bisher, ich begrüße, dass es jetzt da drin ist. Mir offenbaren sich aber wirklich noch nicht diese Momente, wann das wirklich gut ist oder die Situation, wann es gut ist. Ja, es ist ein situativer Buy wie die Outlaw zum Beispiel, ja, die ja auch noch später in die Hälfte gekauft werden kann, wenn man sieht, okay, die Gegner kaufen jetzt wahrscheinlich Rifle und Half-Armor, dann wechsle ich jetzt mal auf eine Outlaw. Das macht absolut Sinn, ja. Aber aus dieser Regen-Shield-Perspektive sehe ich das nicht. Außerhalb dieser ersten 3 Runden, wo gerade Argumente gemacht werden, wo das Regen-Shield gut ist.
Ja, mir gefällt es eigentlich ziemlich gut, wenn man halt so Support-Charaktere spielt, ne, dann finde ich es immer gut, noch ein bisschen mehr Info-Util zu haben, anstatt jetzt Full-Shield oder eine bessere Waffe zu kaufen. Also gerade in der Anti-Eco kaufe ich es tatsächlich auch sehr, sehr gerne, weil sonst hast du eine okay Waffe, Full Shield gekauft und hattest dann noch so 1-2 Utilities. Und jetzt kannst du zum Beispiel als Sova nach der ersten Runde, in der zweiten Runde dann dieses Regen Shield, eine ordentliche Waffe und Full Equip kaufen. Und gerade bei so Info-Utility finde ich super wichtig, dann die Drohne noch dabei zu haben und gerade nicht in solche Fallen zu tappen. Also ich glaube, ist noch ein bisschen Agent-abhängig. Es ist super, dass das Schild nicht auf einmal ein Must-Buy ist und genauso musste es ins Game kommen, finde ich. Es hat ja mit der Outlaw eigentlich auch geklappt, dass es gerade kein Pflichtkauf ist und das macht ja auch einen guten Change aus und deswegen, ich finde eigentlich, das hat schon seine Daseinsberechtigung, auch wenn das mit den Calls ein bisschen abfuckt, ne? Dass du auch nicht von außen siehst, wer so ein Schild gerade hat.
Ja, das ist richtig. So, jetzt muss man sehen, die Situation, die du beschrieben hast, das macht voll Sinn, gerade für sehr util-abhängige Agents. Auf der anderen Seite hättest du dir auch die 250 sparen können, ja, und dir ein Half-Shield kaufen können, um dann wieder noch mehr Util in der nächsten Runde zu haben. Und das ist, glaube ich, also aus meiner Perspektive momentan die Falle gerade, dass man diese 250 mehr kauft und dieser Schildtank, den man sich dazu kauft, wirklich wenig Anwendung findet. Aber da muss man echt noch mehr zocken, muss noch mehr spielen. Vielleicht hast du recht, insbesondere auf Initiatoren in den Anti-Runden oder bei den Bonus-Runden, dass es da dann wirklich, dass es da eine, ja, wie sagt man, also eine preiseffiziente Lösung ist, ne, weil das Schild, weil der Tank ja auch in die nächsten Runden geht, ja, dann kann das ein Sparfuchs-Move sein, ja, und man kommt trotzdem sehr häufig aus einem 25-Schild.
Ja. Ja. Ich find's cool, dass man zum Beispiel auch über 3 Runden sich für diesen Preis 3 Half-Shields kaufen kann, wenn man das Schild mit in die nächste Runde nimmt. Na, also ein Half-Shield zahlt so 400, das ist weg, wenn es aufgebraucht ist. Und bei dem Regen-Schild würdest du es dann mit in die nächste Runde nehmen und kannst quasi nochmal aufladen und musst kein Geld dafür bezahlen. Das ist auch noch ein interessanter Economy-Aspekt, der jetzt auch nicht jede Runde zum Tragen kommt, aber ich finde, so in diese Preisfrage durchaus mit einfließen muss.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke dazu, jetzt mit dem, wo dieser 3. Schadenskorridor von der Phantom weg ist, wäre das Regen Shield schon im Spiel gewesen, hätte man jetzt gesagt, dass es ein Regen Shield Nerf ist, weil dieser 3. Schadenskorridor, da macht ja ein Headshot 124 mit der Phantom oder hat es gemacht vor Patch 9.10 und diese Situation gibt es jetzt gar nicht mehr, ja, wo dieses Half Shield dann ein Headshot mit einer Phantom überlebt, so. Da wäre das, also vor 9.10 wäre das Regen Shield noch um einiges stärker gewesen, weil man halt diesen Headshot vom 3. Schadenskorridor der Phantom überlebt. Ja, das dazu, jetzt wo überall Phantom gespielt wird, macht es das Half-Shield aber auch nicht mehr, in welcher Form auch immer.
Ja, absolut, absolut. So viel erstmal zum Shield und dann wollen wir noch sprechen über den Omen-Nerf. Johann, darüber bist du nicht so erfreut, oder?
Ja, also Omen ist raus, ne? War vorher schon klar, dass es ein super harter Nerf für Omen ist und jetzt gerade mit der frisch gebufften Astra, das ist der Go-To, der klare Pick eigentlich ist für Omen. Clove und Brim sind da raus, einfach weil die dann zu stationär mehr mittig in der Map spielen müssen, um dann gut smoken zu können, ne? Egal wo der Go kommt, muss man immer sehr zentral spielen. Das ist der große, große Nachteil von Brimstone und Clove. Viper reden wir jetzt gar nicht drüber, weil die halt viel zu stationär ist. Und so, jetzt Omen konnte ja seine Smoke sehr viel weiter werfen als genannte Brimstone und Clove. Aber Astra kann es halt von überall. So, und jetzt hat man diese One-Ways nicht mehr, was eine der stärksten Features von Omen war. Und das ist jetzt einfach komplett raus. Ja, es ist einfach komplett raus. Und insbesondere im höheren Play, wo diese One-Way-Smokes dann häufiger benutzt werden, ist es ein klarer Nerf. Und ich denke auch im E-Sports jetzt in den kommenden Turnieren und in der kommenden Saison, wenn das so bleibt, ist Omen so gut wie raus. Ja, so, kann man jetzt davon kann man halten, was man will. Omen war jetzt super lange in der Meta. Ich finde es eigentlich gut, dass er raus ist. Was mich aber stört, ist, es wurde ja in den Patchnotes gesagt, dass man noch überall smoken kann, wo man stehen kann. Ja. Und das stimmt nicht. Das ist halt nicht der Fall. Es gibt viele schmale Relinge, Streben, wo man drauf stehen kann, wo man nicht mehr smoken kann. Flex Ninja hat das auch in einem Video auf Twitter gezeigt, was viral gegangen ist, wo sich dann auch Riot Games zu geäußert hat. Zum Beispiel auf Ascent in der Mitte bei Tiles, ja, oder auch wenn man zur Mitte dann hochgeht in den Market-Bereich, da sind ja noch diese dünnen Torbögen und so weiter. Da kann man drauf stehen, da kann Movement Abilities, Jet, Race kann darauf, Omen kann sich selber drauf TP'en. Da kann man keine Smokes mehr drauf machen. Ja? Auch wenn man als Angreifer jetzt B pusht und dann zu CT hin, da ist ja auch nochmal diese kleine Wand, wo Killjoy häufig ihren Turret drauf hat. Da kann man auch nicht mehr smoken. Ja, wo kann man denn noch smoken? Was ist denn überhaupt noch möglich? Das ist sehr, sehr inkonsistent einfach. Und das ist einfach wahnsinnig frustrierend, weil man jetzt jede Stelle neu lernen muss und es da keine Logik gibt, die man anwenden kann, womit man weiß, ob da jetzt eine Smoke als One-Way hält oder einfach auf den Boden geht.
Ja, also das ist halt immer das Dumme. Wenn auch in den Patch-Notes so klar gesagt wurde, so soll es funktionieren, darauf könnt ihr euch verlassen und dann genau das nicht geht, ne? Also das sind immer die beschissensten Patches und für alle Omen-SpielerInnen da draußen, das muss sich fürchterlich anfühlen gerade.
Ja. Ja, ganz komisch. Aber also ja, Omen ist raus, aber vielleicht ist das gar nicht schlecht, ne? Also dieser inkonsistente Change oder dieser inkonsistente Verhaltensweise ist scheiße, das muss irgendwie raus oder da müssen sie mal was anderes machen. Aber als an sich, dass Omen aus der Meta raus ist und jetzt mal Platz für neue gemacht wird, finde ich an sich cool. Einfach weil es, ja, mal was, weil man was anderes sieht, insbesondere im Pro-Play.
Ja, Absolut. Das erstmal zu unseren Eindrücken zu dem neuen Patch. Also von Phoenix, über Phoenix könnte man vielleicht nochmal ein bisschen sprechen. Also hat gar nicht so diese Insta-Log-Welle gekriegt, die ich erwartet habe. Fühlt sich durchaus stärker an, aber auch da würde ich sagen, gar nicht overpowered. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich spiele nur noch gegen Phoenix und werde dreimal die Runde geflasht. Ich glaube, er wurde so ein bisschen weiter in die Meta gedrückt, aber jetzt auch nicht übermäßig. Oder hattest du das Gefühl, dass jetzt alles voller Phoenix ist?
Nein, nein. Er ist auch nicht magisch stark geworden. Es ist schon ein klarer Buff, insbesondere mit den Flash-Resets. Ganz klar, du wirst aber auch niemals ein Movement-Agent, glaube ich, ersetzen können. Also Jet Race, Neon oder meinetwegen auch Yoru, ja, der auch schnell woanders sein kann, würde ich auch zu Movement-Agents zählen. Das kriegst du als primären Duelist oder als primäre Aufgabe, was du in einem Team haben willst, kriegst du das nicht unbedingt raus. Ne? Das ist einfach viel zu viel wertvoll, um zu entschieden, um für Chaos zu sorgen, damit man überhaupt in eine Side rein kann. Wenn da jeder da so in normaler Laufgeschwindigkeit auf eine Side gehen will, ist das einfach zu schwach. Und du brauchst dieses Chaos, was dann verursacht wird durch die Movement-Duelists. Deswegen, ist jetzt nicht magisch OP geworden, ist aber ein guter Buff, weil vorher einfach nicht so relevant war.
Ja, einen guten Buff gibt's auch für die allgemeine Vielfältigkeit von Valorant. Und das Ganze kommt mit Patch 10.0, also Anfang Januar. Ich glaube, 7. Januar habe ich mal gelesen, soll es ungefähr soweit sein. Denn da gibt's ein Update für das Map-Rotation-System. Ab da soll es mit jedem Act einen neuen Map-Pool geben. Das ist natürlich der absolute Hammer. Mit jedem Act, also Stand jetzt, 2 Maps raus und 2 neue, in Klammern neue, wieder rein. Und die ersten Changes, die wurden schon angekündigt, nämlich gehen 2 Maps raus, wo ich mich sehr freue. Sunset geht raus, mega geil. Und endlich geht Ascent raus. Also ich werde es auf jeden Fall vermissen, weil ich finde, Ascent bringt immer noch Bock, gerade im Ranked. Ne? Im Competitive jetzt nicht so, aber im Ranked. Aber es wurde jetzt mal Zeit, Ascent geht zum ersten Mal aus der Rotation raus. Und dafür kommt ganz schnell wieder Lotus nach einer kurzen Auszeit und Fracture nach einer gefühlt ewigen Auszeit.
Sehr gut. Also insbesondere, dass Fracture wieder da ist, ist, glaube ich, also finde ich das Coolste. Mal gucken, wie lange diese positiven Gefühle hier anhalten, weil eigentlich war Fracture immer so die absolute Hassmap von mir und ich glaube von dir auch, Daniel. Ich freue mich jetzt trotzdem, dass es wiederkommt, aber mal sehen, wie lange das anhält. Man will ja mal das haben, was man gerade nicht hat, ne? Und vielleicht hasst man die Map wieder nach zwei Games. Weiß ich nicht. Aber Sunset raus ist, glaube ich, gut. Da wurde jetzt auch mit diesem Change auf der B-Side wurde die Map jetzt auch nicht magisch auf einmal anders und besser. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Auch die Lichtchanges waren nett, aber haben das Spielgefühl jetzt nicht unbedingt spaßig gemacht auf Sunset. Und Ascent raus, sehr, sehr gut. Ne? War jetzt die Map, die Ewigkeiten im Pool drin war. Wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, dass die Map Ascent die unausgeglichenste Map ist, wenn es um Angreifer- und Verteidiger-Vorteile geht. Da sind die Verteidiger klar im Vorteil, so hoch wie auf keiner anderen Map. Und vielleicht kann jetzt ja auch mal ein Change kommen, um das zu lösen.
Ja, obwohl jetzt nochmal zu Sunset, ne? Diese Lighting-Changes fand ich echt gut. Also, das sieht wirklich gut aus. Das macht es ein bisschen angenehmer. Man fühlt sich ein bisschen wohler auf dieser Kack-Map. Aber ja, ich glaube, niemand wird da widersprechen, wenn Sunset jetzt hier auch mal rausrotiert.
Jo.
Und grundsätzlich natürlich auch geil, dass so oft die Maps gechanged werden. Na, für E-Sports wird es, glaube ich, echt ein bisschen anstrengend, aber für die Vielfalt im Ranked, und die brauchen wir dringend, ist das auf jeden Fall sehr schön.
Genau, und vielleicht kommt damit auch gerade, momentan ist so zumindest die Wahrnehmung, dass es diese Map-Changes bisher immer sehr willkürlich waren. Also hier mal eine raus, dann wieder ein rein, Icebox rein, sofort wieder raus, ja, Lotus wird draußen rein rotiert. Ich glaube, das ist einfach angenehm, dass jetzt ein bisschen klarer ist, dass es jeder Akt einfach 2 Maps sind.
Absolut. Apropos 2, es gibt wieder eine
Oh, die Übergänge heute.
Skin-Reihe. Ja, es ist der Wahnsinn. Araxes 2.0 soll unser nächstes Bundle sein. Und weil die Phantom gerade so stark ist, ist es ja schön, dass da auch eine Phantom bei sein soll. Es kommt ja erst raus. Und Johann, eine Guardian. Und zur Guardian hast du einen wahnsinnigen Fun-Fact rausgesucht.
Ja, und zwar ist das, wenn es stimmt, dass Araxes 2.0 mit einer Guardian kommt, dann wäre das der erste animierte Guardian-Skin seit Blub Blub, die im Mai 2022 rausgekommen ist. Also 2,5 Jahre waren wir jetzt ohne animierten Guardian-Skin. Das ist ganz schön krass.
Ist aber auch okay gewesen, ne? Also wir hatten so viele Guardian Skins vorher, es kam ja quasi mit jeder Skinline kam ein neuer Guardian Skin. Das war ja auch irgendwie so ein Meme, dass dann dauernd nur neue Guardians kommen und nichts anderes. Und deswegen ist eigentlich ganz fair, dass die Guardians mal so ein bisschen eine Pause hatten und in anderen Skinlines, die halt nicht animiert waren, waren sie dann ja auch dabei. So, wir wissen noch nicht so viel zu den neuen Skins. Es gibt so eine Concept Art, die sehr, sehr krass aussieht, finde ich. Also da hat man das Gefühl, die Skinline wäre schon da und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt groß anders aussehen wird, wie als dieses Konzept, was wir in die Shownotes gepackt haben. Ja, und ich würde sagen, weiter müssen wir erst drüber sprechen, wenn es dann tatsächlich da ist.
Ganz genau. Ja, der Preis wird wahrscheinlich so sein wie das erste Bundle. Ansonsten gibt es noch nichts, mal abwarten. Phantom und Guardian scheint schon sicher.
Absolut. Neon Nerf erwarten wir dann mit Patch 9.11. Da hatten
Nächste
wir vor
Woche.
zwei. Nächste Woche
Ist
mit
so, oder?
Patch. Kann
Müsste, ja.
sein, müsste nächste Woche sein. Also irgendwie manchmal verschieben sich Patches ja ohne
Das
irgendwelche
stimmt.
Anzeichen vorher, aber nächste Woche sollte dann der Neon Nerf kommen. Was das denn wird, das ist eine große Frage. Wir haben vor 2 Wochen sehr ausgiebig darüber gesprochen, was es sein könnte. Willst du noch eine Mutmaßung anstellen? Hast du ein Gefühl, Johann?
Es gibt viele gute Möglichkeiten, Neon zu nerfen. Den besten Change oder den besten Vorschlag, den ich jetzt letztens gehört habe, war, dass einfach die Anzahl, die der Sprint aktiviert werden kann, limitiert wird. Also momentan geht es ja unendlich. Wenn du was im Tank hast, kannst du anmachen. Und ich glaube, es ist sinnvoll, das so auf, ich sag mal, 4 bis 5 Mal zu begrenzen, damit das wirklich mit Bedacht eingesetzt werden muss, wann man das hat und Neon einem nicht die ganze Zeit immer in jeder Situation auf der Nase rumtanzt. Das fände ich einen ersten sehr, sehr guten Nerf. Ansonsten gab es andere Vorschläge, wie zum Beispiel nur noch ein Slide, die Regeneration dieses Tanks geringer zu machen. Das sind auch alles gute Ansätze. Oder darüber heulen ja die meisten Leute, dass die Accuracy im Slide einfach nicht mehr so da ist, was schon, wenn es richtig eingesetzt wird, komplett nach Bullshit aussieht, was man auch Red Bull Homeground mehrfach gesehen hat. Also die Kills waren lächerlich. Und das sollte vielleicht nicht im Spiel sein. Aber ja, mal sehen, wie sich Riot hier entscheidet. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt wieder so direkt 7 Aspekte über Neon, von Neon genervt werden oder ob man da jetzt wirklich mal gewünscht irgendwie sukzessive rangeht und eins nach dem anderen nervt.
Ja, also wenn das schon so angekündigt wird von Riot, na, dann glaube ich, kriegt Neon wieder eine richtige Breitseite. Man muss einfach hoffen, dass es jetzt nicht schlechter wird als vor dem Buff, weil dann wird es
Ja.
mir schon wieder ein bisschen leid tun für alle Neon-Mains.
Und was hältst du von diesem Change, dass man die Anzahl, dass es eine limitierte Anzahl gibt, wo der Sprint generell aktiviert werden kann?
Ja, hatten wir, glaube ich, auch vor 2 Wochen hier besprochen.
Auch
Finde ich
was.
cool. Also es ist ja quasi genau die gleiche Idee, als wenn man ihren Ladebalken limitiert, dass er sich einfach nicht recharge, ne? Das wäre auf jeden Fall gut,
Okay,
weil
ja.
sonst wird Neon ja immer stärker, je länger die Runde geht. Also sie muss gar nicht drüber nachdenken, wenn eine lange Runde gespielt wird, wie sie ihren Sprint einsetzt. Also das würde ich absolut super finden, aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen gegen dieses Sprintkonzept spricht. Also ich glaube, dass so der grundsätzliche Sprint gar nicht so angegangen werden wird, sondern es eher auf Stun und Slide ankommt. Aber ich würde es gut finden, wenn sie nicht unendlich in Anführungszeichen sprinten kann.
Ja. Ja, ich meine, worüber sich auch viele Leute gerade beschweren, ist die Ult, ne? So, die Ult war schon immer so, wie sie jetzt gerade ist. Die war schon immer so. Und ich finde auch, dass diese Identität Neon auch bleiben sollte. Ich meine, wenn du einen Neon in der Ult triffst, ist halt vorbei. So, ne? Dann ist halt, kann sie halt gar nichts machen. Und das war schon immer so. Das fand ich auch immer okay. Das ist halt die Stärke der Ult, dass Neon da halt. Und auch ihre Identität einfach, dass sie dann schwer zu treffen ist. Ich würde es jetzt blöd finden, wenn diese Sprint-Identität von Neon hier komplett rausgenervt wird. Ja, mal sehen.
Genau, also diese Ulti wurde ja einmal gebufft, ne? Und danach war sie schon mal ein deutliches Stück stärker. Insbesondere dieser Triple-Headshot, den man kriegen kann mit der Ult, wo du wirklich gar nicht merkst, dass auf dich geschossen wurde und du tot bist. Es ist schon gigahart, ne? Aber ganz genau so ist es ja, wenn du ein Jetknife in den Kopf kriegst, bist du theoretisch auch genauso tot. Es fühlt sich nur einfach nicht so bullshitty an, wie bei Neon. Ich glaube auch, dass man das drin lassen muss, weil, ja. Sonst ist es halt echt nicht mehr Neon.
Ja, aber gerade nervt auch schon. Also Neon nervt schon hart. Das kann man
Ja.
auch festhalten, da muss was gemacht werden.
Ja, also dass Neon zu stark ist, ich glaube, da sind sich alle einig. So, noch eine kleine Side-Note. Riot hat ein Kopfgeld ausgesetzt, so fühlt es sich jedenfalls an.
Oha.
Bieten nämlich bis zu 100.000 Dollar für die, die helfen, irgendwelche Bugs und irgendwelche Fehler in dem Vanguard-System zu finden. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Da gab es ja auch vor ein paar Wochen diesen Vorfall, wo der eine Cheater mit so einem Riot-Mitarbeiter geschrieben hat und meinte, ja komm, ich zahle jetzt 5.000 Dollar, wenn du mich nicht bannst, weil, oder wenn du mir sagst, wie du rausgefunden hast, dass mein Cheat das System überlistet hat, weil der so lange daran gearbeitet hat. Also es ist immer ein großes Kopf-an-Kopf-Rennen und Riot will, glaube ich, das Cheater-Problem jetzt hier einfach mit Geld totschlagen.
Finde ich sehr, sehr guten Ansatz. Das ist ja auch so die Hauptmotivation von Leuten, die Cheats entwickeln. Und
Ja.
das haben sie auch schon bei League of Legends sehr erfolgreich gemacht, dass sie dann einfach die besten Cheat-Entwickler angestellt haben, ja, und dann gesagt haben, okay, ihr baut jetzt keine Cheats mehr, sondern ihr helft dabei, Cheats zu detecten. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da gibt es auch ein paar sehr witzige Videos, wie Leute dann einfach gezeigt haben, wie sie Cheats entwickelt haben und dann natürlich auch genau wussten, wie man das erkennt, ja, was diese Programme, wie diese Programme funktionieren, was nach was die ja einfach suchen müssen und damit ein Cheat dann erkannt wird. Und das finde ich sehr, sehr smarten Ansatz, finde ich sehr cool.
Dann haben wir noch eine letzte News für euch. Es gibt wieder Community Games und zwar nächste Woche am Dienstag. Wir machen ja immer jeden ersten Dienstag im Monat. Und krass, der Monat ist schon wieder rum. Also 3.12. 19 bis 22 Uhr. Wir treffen uns bei uns im Discord. Den Link dazu findet ihr ganz einfach in den Shownotes. Es kann jeder, jede mitmachen. Skill ganz egal. Es geht wirklich nur um Spaß und wir freuen uns, wenn möglichst viele dabei sind. Das war's zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Ja, und wir schauen zuerst auf das Homegrown-Turnier, was jetzt zu Ende gespielt wurde. Der vielleicht überraschende Gewinner ist T1 tatsächlich. Sie konnten sich im Finale 3-1 durchsetzen. Cloud9 war mit T1 auch das klar beste Team in der Gruppenphase. Sie hatten sich dann noch gegen G2 durchgesetzt. Und ganz, ganz ärgerlich war es leider für Team Heretics, die kampflos aufgeben mussten. Erst gab es ja Wood, der krankheitsbedingt ausgefallen ist. Da hatte ihn Webber noch ersetzt. Aber dann ist auch noch ein zweiter Spieler, es war Benji Fishy, auch noch krank geworden. Und dann mussten sie einfach aufgeben. Und es gab auch eine ewige Produktionspause dann bei Red Bull, bei diesem ganzen Stream, weil das auch sehr kurzfristig abgesagt worden ist und Food dann ein Freilos in die Semifinals bekommen hatte. Das war für die Produktion sehr ärgerlich, die ansonsten sehr, sehr cool war und das wirklich ein sehr sehenswertes Off-Season-Turnier mit den momentan wahrscheinlich geilsten Team auf der Welt war, ne? Oder ein paar davon zumindest. Also ein sehr, sehr gelungenes Turnier. Food hatte dann 2-1 gegen T1 verloren und G2 musste sich auch Cloud9 geschlagen geben. G2 sah aber auch sehr, sehr gut aus. Also mit Jorgemo, der neuen Verpflichtung, der jetzt Icy ersetzt hat, war, also da kann man sehr viel Hoffnung haben als G2-Fan, Daniel, aber auch ich als Cloud9-Fan. natürlich insbesondere mit Oxy, das war ja schon vorher klar, dass es einer der besten Spieler ist, den es momentan gibt, aber auch Rossi, der neue IGL, der fragt so, als wäre er gar kein IGL. Also das ist wirklich bemerkenswert, was Rossi für ein Turnier gespielt hat. Letztendlich aber das Finale, wie gesagt, gegen 3-1 für T1 aus, der Spieler, den man da hervorheben muss. Und zumindest der MVP auch des Finales ist Buzz, der Duelist von T1, der wirklich also so viele Entries bekommen hat. First Kills 20. Ja, das kann man mal machen in einem 3 gegen 1 und noch sonst hier Stats von 81 zu 54. Bei weitem die höchste ACS mit 275. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr geiles Turnier. Schade um Team Heretics, die nicht so richtig ihre Exodia entfalten konnten. Aber ja, wir sind gespannt auf 2025.
Und vor allen Dingen auch so ein richtig krasses Event in Berlin. Ich ärgere mich im Nachhinein so doll, dass ich nicht hingefahren bin. Also ich war mit dem Zug unterwegs am Samstag, ne? Und es sah so aus, als fällt mein Zug Richtung Norden aus. Und dann habe ich schon geguckt, okay, ich fahre jetzt einfach nach Berlin. Scheiß drauf. Ich meine, jeder Valorant-Promi war da. Sogar Tarek ist nach Berlin gekommen. Es ist krass. Die Halle war da am Kochen. Mega, mega geiles Event. Ich hatte da schon alles umgeplant und dann kam mein Zug doch. Also nächstes Mal bin ich auf jeden Fall dabei, wenn das in 18 Jahren mal wieder in Berlin stattfindet. Es ist wirklich bitter gewesen. Ein mega geiles Event. Und
Ja, es gab auch dieses Content-Match, ne? Das war dann auch ganz witzig, wie Tarek dann diese ganzen deutschen Content-Creator gesehen hat und dann ehrlicherweise zugegeben hat, dass er keinen kannte, aber diese alle mal zum ersten Mal gesehen hat. Das war sehr witzig zu beobachten.
Ja. Absolut. Noch ein krasses Event läuft gerade und das ist Spike Nations. Und da hatten wir, bevor das Event losging, gesagt, oh, hoffentlich läuft's mal irgendwie besser für Team Germany, weil das ja beim letzten Spike Nations wirklich grauselig war und sie kein einziges Match gewinnen konnten. Und jetzt performen sie richtig gut. Erst gestern hat es dann mal geknallt und sie haben ihr erstes Spiel verloren gegen Spanien. Aber stehen trotzdem immer noch auf Platz 2 der Tabelle und spielen tatsächlich heute, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, in 3 Stunden werden sie spielen, gegen Frankreich. Und das sind die Erstplatzierten. Und da kann sich Deutschland natürlich mit einem Sieg hier noch die Tabellenführung sichern. Und das würden wir ihnen wünschen. Denn die Jungs und Mädels sind wirklich sehr, sehr gut drauf gerade.
Und auch dann zum ersten Mal wäre Deutschland dann erfolgreich beim Spike Nations Turnier. Eigentlich ist unsere Zeit jetzt gekommen.
Ja, auf geht's. Unsere Zeit ist auf jeden Fall gekommen an diesem Wochenende, denn die Pokal-Playoffs starten und das auch schon in 2 Tagen. Am Freitag geht's los mit dem Upper Bracket Final Maus gegen Permitta Unicorns und Maus muss sich da warm anziehen, glaube ich, weil Permitta Unicorns auch beim Red Bull Homeground BBL gestiegen, dann leider gegen G2 rausgeflogen, in Anführungszeichen leider, aber sich super stark präsentiert, ne? Und da ist dann dieses Triple-Bracket-System so, dass man mit dem Upper-Bracket startet, danach spielt dann das Middle-Bracket Focus gegen TOC und mein Team Pfeifert spielt dann am Samstag gegen Eintracht Frankfurt und wir werden nach Istanbul fliegen, damit wir einen besseren Ping haben und dann von da spielen und wir hoffen, dass das uns den entscheidenden Vorteil verschafft.
In genau 3 Tagen ist das Spiel. Genau 3 Tagen. Mhm. Zwei Tage und 23 Stunden.
Das wird geil. Leute, ja, das ganze
Ich drücke euch die Daumen. Wie rechnet ihr euch die Chancen aus gegen SGE? Die übliche Frage.
Sehr hoch.
Sehr hoch. Ja, das ist doch super. Ich glaube auch. Mhm. Ich glaube, das wird easy gegen Deosen und This Is John, Enis, Xenaki, Azuri sind ja auch quasi Namen, die man noch nie gehört hat und doch wirklich leicht zu schlagen sind, glaube ich auch.
Genau, also die haben ja auch einen riesen Umbau gerade am Laufen und deswegen denke ich auch, die werden nicht mit diesem Line-Up spielen. Azuri und John sind, glaube ich, gesetzt, aber beim Rest wird so ein bisschen durchgewürfelt. Ah, okay. Also wir sind eigentlich guter Dinge. Schauen wir mal.
Ja, zu Recht. Dann gab es noch ein Überblick von Riot, ein Season-Overview für die Saison 2025 und da einmal gebündelt die wichtigsten Informationen, erstmal die Termine für die ganzen Kickoff-Turniere. Damit beginnt ja jetzt immer das Jahr, das ist 11. Januar in China, 15. Januar in der EMEA-Region, Amerika 16. Januar und Pacific 18. Dazu wurden noch die Locations veröffentlicht für die Masters-Turniere und Champions. Das Masters in Bangkok, das geht vom 20. Februar bis 2. März. Dann Masters Toronto, Kanada, 7. Juni bis 22. Juni. Und dann, was ich richtig geil finde, Champions in Paris. Das vom 12. September bis 5. Oktober. Und man muss einfach neidlos anerkennen, dass zumindest in Europa, Frankreich die passioniertesten E-Sports-Fans hat. Und da wird automatisch die Arena kochen. Ja, insbesondere, ich hoffe einfach mal, dass sich K-Corp als französisches Team oder vielleicht auch Gentlemates qualifiziert. Das wäre natürlich einfach mega geil. Das muss man da mal sehen. So, zusätzlich gibt es jetzt auch noch ein neues Punktesystem, diese Circuit Points, wie man sich dann letztendlich für Champions qualifizieren kann. Das exerzieren wir jetzt nicht im Detail durch. Was man so grundsätzlich festhalten kann, ist, dass bei den großen Turnieren, bei den Masters, noch weiter ins Feld Punkte vergeben werden. Ansonsten war das, glaube ich, letztes Jahr nur Erster und Zweiter. Oder, nee, nur Erster war es. Es war nur Erster. Und das wurde jetzt auch zum Glück angegangen, dass jetzt hier im Masters Bangkok auch noch der Vierte einen Punkt bekommt, der Gewinner 5. Und beim Masters Toronto, weil es näher an Champions dran liegt, werden insgesamt mehr Punkte vergeben. Hier kriegt der Gewinner 7 Punkte und dann der Sechste sogar noch 2 Punkte. Ansonsten wurde es in den Playoffs ein bisschen angepasst, in den regionalen Playoffs, wie viele Punkte da vergeben werden. Wie üblich kriegt man einen Punkt pro Matchwin in der regulären Saison. Und das sind so die wichtigsten Informationen, die ihr erstmal braucht, wenn es dann alles losgeht. Im nächsten Jahr werden wir dann noch natürlich nochmal ausführlich berichten.
Ja, aber halt, es ist noch nicht vorbei, denn es gibt auch wichtige News für das gesamte E-Sport-System im Dachbereich. Man hat sich ja mal gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Project V? Was passiert weiter mit Project Queens und wie läuft es mit der Challenger League? Und da gab es jetzt mal so einen ersten Vorgeschmack, was denn da passiert. Also wirklich viel lässt sich aus der News hier nicht lesen. Es ist aber klar, dass sich jedenfalls das Unternehmen Freaks for You zurückzieht und jetzt die Organisation übernommen wird von Project V, von Eintracht Frankfurt eSports, von Maus, von SK Gaming und von Focus. Das klingt natürlich erstmal komisch, weil das ja auch Teams sind, die wirklich in den Challengers auch vertreten sind. Und deswegen gibt es noch keinerlei Nachrichten, wie das jetzt aussehen wird, was stattfinden wird, welche Ligen weitergeführt werden, ob es in nächste Season noch Project V geben wird. Es wird ein System geben, wie es dann aussieht, das weiß noch niemand. Hinter den Kulissen wird fleißig gekocht und werden auch fleißig Stellen ausgeschrieben. Wenn ihr da eine Stelle haben wollt in diesem Projekt, könnt ihr euch da auch bewerben. Ja, wir halten euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn es irgendwas Neues gibt, es wird vermutet, dass wir erst im Januar so wirklich sagen können, wie das System dann aussieht.
Ganz genau. Also offensichtlich könnte man jetzt meinen, dass es hier irgendwie einen Interessenskonflikt gibt. Auf der anderen Seite kann natürlich auch kein Team da alleine entscheiden und es muss zwischen diesen vier genannten Teams ja auch ein Konsens gefunden werden, wie die das zusammen dann weiterentwickeln. Deswegen bin ich jetzt nicht so ängstlich, dass die Teams da jetzt irgendwie zu ihren Gunsten entscheiden. Aber ja, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, ich weiß es nicht, dass die selber auch gerade noch ein bisschen gucken müssen, wie das alles genau funktioniert mit Stellenausschreibungen etc. Aber ja, wir bleiben gespannt, wie das dann letztendlich ausgeht.
Und das war's vom E-Sports. Und wir haben kein Valorant der Woche, keine Tipps für Tryhards und gehen direkt ins Outro. Eine Neuerung.
So ist es in der Tat. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Das war Neue Deutsche Valorant für diese Woche. Nächste Woche sind die Community Games. Kommt da wieder zahlreich. Da freuen wir uns. Oder auch generell aufs Discord, um die Changes hier noch schneller zu besprechen. Dann immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut. Tschüss.